Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Das ist der 16er Nummer 104.
Ob wir die 1000 voll kriegen?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es ja gar nicht 104, es ist ja schon 105 oder 6. Wir haben ja zwei, drei Mal gemogelt.
Haben gelogen. Trotzdem, hallo, liebe Freunde des 16ers, wir grüßen euch. Es ist wieder alles wie früher sozusagen. Ewald sitzt in Gladbach, ich sitze in Hamburg. Ewald ist weg und das Wetter in Hamburg ist wieder wie immer. Grau, bedeckt, bisschen aber diese Regen.
Genau, aber ich habe das gute Wetter mitgenommen nach Mönchengladbach. Ja, also toll. Hier sieht's gut aus.
Das freut mich für dich. Ich freue mich in allererster Linie, dass ich mit dir überhaupt sprechen kann. Ich habe gestern die ein oder andere waghalsige Aktion gehabt beim Autofahren.
Oh Gott.
Ich bin froh, dass ich nicht aufgehalten wurde von der bayerischen Polizei, aber vielleicht kommt ja im Nachklang noch irgendwas. Wenn du mal ganz schnell zum Flieger irgendwo musstest, ne? Hast du dann auch schon mal so ein bisschen die Verkehrsregeln gebrochen?
Ja, in der Regel ist es so, du bist ja immer mit Leihwagen unterwegs. Wenn ich jetzt irgendwo schnell zum Flieger muss, entweder habe ich meinen eigenen Wagen gehabt, ja gut, dann stimmt. Aber dann kann man das ja vorher vernünftig einstielen. Du kommst ja von der Sendung und musst dann gucken, wie du dahin kommst. Also ich habe so Situationen seltener erlebt, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich schon das eine oder andere Mal eine Geschwindigkeitsregel übertreten habe im Zusammenhang damit.
Aber ich bin ziemlich sicher, den Führerschein verloren hast du natürlich noch nie, ne? Oder können wir da vielleicht noch eine kleine Boulevardgeschichte stricken für morgen?
Ich möchte darüber nicht sprechen.
Linenpakt aus, Doppelpunkt, so war das damals in Griechenland.
Wie kann man denn seinen Führerschein verlieren? Den hast du doch immer im Portemonnaie.
Du hast wahrscheinlich noch diesen grauen Lappen, ne? Diesen DIN
A4-Lappen. Lange hatte ich den, aber nachdem dann irgendwann mal das Bild nicht mehr der Realität
so meinst du es auch Weltklasse?
Aus dem Jahre 74 irgendwie.
So mit Ziegenbart, ne?
Ja, ich hatte den alten Lappen noch, aber dafür darf ich auch dokumentiert auf dem neuen Führerschein, den ich jetzt schon seit langen Jahren habe, kann ich bis 7,5 Tonnen Auto fahren. Das geht ja auch heute nicht mehr.
Ich auch. Wir sollen ja hier über nicht mehr über Technik reden. Genau, ich finde es gut, dass du das Mikro noch mal ein bisschen zu dir drehst. Dann kommt deine sonore Stimme noch ein bisschen besser rüber. Und du musst nicht immer so gegenhalten. Ne? Weißt schon. Egal.
Okay.
Ich habe gehört, du warst im Stadion gestern. Sozusagen privat oder wie?
Ja, ich lebe ja in Mönchengladbach und natürlich habe ich auch den einen oder anderen Freund und Bekannten und ich habe eine Einladung bekommen in eine Loge zu dem Spiel und welches Spiel könnte für mich persönlich jetzt besser passen als Borussia Mönchengladbach, mein langjähriger Club gegen Arminia Bielefeld, mein anderer langjähriger Club. Das sind die beiden Clubs, wo ich, in Duisburg war ich auch lange als Spieler, Trainer zusammen. Also einer der drei Clubs. Und und da habe ich mich gefreut, obwohl ich kam aus Hamburg. Ich war eine ganze Woche in Hamburg gewesen und dann bin ich rüber und bin rechtzeitig beim Spiel da gewesen und habe liebe, nette Menschen getroffen, was ja auch immer wirklich schön ist. Es geht ja nicht immer nur um Fußball, sondern es geht auch darum, dass man Menschen trifft. Das habe ich jetzt in Hamburg erlebt. Das war wirklich eine tolle Woche. Und auch gestern im Stadion, das war schön. Und dann konnte ich mich in Ruhe da hinsetzen, auch ohne zu dokumentieren
das
zu wollen.
Genau, das ist meine Frage. Das ist meine Frage. Schaffst du es, ein Bundesligaspiel zu verfolgen, ohne dein geliebtes Notizbuch, ohne die beiden Aufstellungen zu schreiben, ohne zu dokumentieren? Hast du das gestern so gemacht?
Ich habe es gestern so gemacht und habe es aber heute Morgen noch mal aufgearbeitet, weil mir das keine Ruhe gelassen hat. Das ist eine richtige Übertretung meiner Gewohnheiten, also da rumzusitzen und das Spiel nur aus der Erinnerung anschließend zu redigieren. Habe ich heute Morgen mir nochmal die Highlights angeschaut und die einzelnen Szenen auch nochmal aufgeschrieben, dokumentiert. Also jetzt habe ich es noch besser vor Augen als gestern schon, aber es war in weiten Teilen eine Bestätigung von dem, was ich da gestern gesehen habe. Das hat mir große Freude gemacht, wie gesagt, Menschen zu treffen, aber auch mal wieder ein ganzes Bundesligaspiel live zu sehen, dann auch noch diese beiden Mannschaften und das dann auch noch zu analysieren, das macht natürlich Spaß und Freude.
Und kannst du dann auch mal ein Spiel anders gucken oder ist es doch in dir so verfangen, dass du dann sofort wieder irgendwie 1000 Gedanken dir machst, wer was wie warum macht, wer was falsch macht? Am Ende wird natürlich über die Abwehrspieler geschimpft. Oder kannst du da einfach mal mit Mineralwasser sitzen und sagen, ach komm, jetzt spielt einfach mal ein bisschen. Ich habe heute Urlaub.
Ja gut, also ich meine, ich kann ja nicht mein Gehirn ausschalten. Also ich sag mal, ich gucke auf den Platz und sehe, schaue halt wie ein Trainer oder wie, ich kann ja nicht nur wie ein Fußballfan gucken und da zittern und sagen, boah, toll, was fällt das Tor nicht. Natürlich schaue ich mir an, ohne es aufschreiben zu müssen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Erstmal sehe ich es ja auf dem Platz, dann kann ich nochmal im Handy gegenchecken. Aber das konkrete Bild habe ich ja auf dem Platz und ich sehe, dass Borussia Mönchengladbach zum Beispiel zum ersten Mal in dieser Saison, wenn ich das richtig sehe, mit einer Dreierkette gespielt hat, was für mich völlig überraschend war und ich das erst gar nicht so richtig verstehen konnte. Ich meine, es ist klar, Adi Hütter hat in all hat's seinen
in Frankfurt
Jahren bei
auch. Frankfurt auch gemacht, ne?
Bei Frankfurt hat er das immer gemacht. Aber gut, jetzt hat er natürlich dreimal nicht gewonnen. Das vierte Spiel, sie haben einen Punkt. Das war wahrscheinlich die Motivation zu sagen, jetzt müssen wir mal was verändern. Aber ich meine, sie haben das erste Spiel gegen Bayern München wirklich gut gespielt und hätten das schon gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Denn sie haben anderthalb bis zwei Elfmeter nicht gekriegt. Das darf man auch mal nicht vergessen. Ja. Sie spielen unentschieden und 1-1, glaube ich. Und Upamecano hatte damals ein Riesenglück gehabt, dass nicht zwei Elfmeter gegen ihn gepfiffen wurden. Also einer hätte vielleicht gereicht und Gladbach hätte schon gewonnen. Dann fahren sie nach Leverkusen und verlieren nach 20 Minuten Thuram und nach einer Halbzeit, auch wenn sie dafür Elfmeter kriegen, Leimer, der mit einer schweren Verletzung monatelang ausfallen wird. Und später scheidet auch noch Ginter aus, also ohne drei Stammspieler, sowieso schon ohne riesengroße Top-Neuverpflichtungen, weil sie eben auch leiden unter der finanziellen, unter den finanziellen Corona-Nachwirkungen. Und so fahren sie dann nach Union Berlin, wo man auch mal verlieren kann. Also es ist ein Punkt nach drei Spielen ist nicht schön, aber es hat auch was damit zu tun, wie es gelaufen ist, wie ich es gerade gesagt habe.
Und die Frage trotzdem, die Frage ist ja dann ja eigentlich auch, warum gerade gegen Arminia Bielefeld? Da muss ich ja eigentlich sagen, okay, ich muss meine eigenen Stärken, die ich habe, nutzen und das Ding ja eigentlich versuchen zu bestimmen, oder? Das hätte man jetzt vielleicht verstehen können, keine Ahnung, wenn es zu Hause gegen Dortmund gegangen wäre oder so, ne?
Naja, also ich meine vorher, wenn sie ihr 4-2-3-1 gespielt haben oder 4-4-2, wenn man so will, dann haben sie natürlich auch nicht immer mit Top-Außenstürmern gespielt. Ne? Das sieht man ja auch. Sie haben diese Leute in dieser Form eigentlich auch gar nicht. Jonas Hofmann hat öfters rechts außen gespielt, das ist nicht seine Top-Position. Player im zweiten Spiel in Leverkusen, da spielt Thuram vorne und Player links. Auch das ist nicht seine Top-Position. Also ein Player als links außen, da kann man eher nochmal Thuram dahin stellen, der sich da mal durchsetzen kann. Also diese klassischen Außenstürmer haben sie auch nicht immer oder nicht mehr so in dieser Form. Und dann kann ich schon verstehen, dass er sagt, naja gut, versuchen wir es mal in einer anderen Form mit Ginter, Elvedi und Bayer.
Bayer aber hat, das ist doch immer eigentlich, das ist doch immer dein Argument eigentlich auch, dass du im Grunde schon auch ein mehr oder minder mit verschenkst, so. Also von der Logik her, von der Grundvoraussetzung gegen Bielefeld, die nur Klos vorne haben eigentlich.
Ja, also, du hast also erstmal drei Innenverteidiger gegen Klos, aber Arminia spielt klassisch. Die haben es richtig gut gemacht mit einer guten Mannschaft, gut verstärkt. Wimmer aus Österreich, richtig gut. Schöpf vor der Abwehr mit Prietl. Jetzt haben sie sogar zwei Österreicher vor der Abwehr. Hack von Nürnberg als Linksaußen. Auch eine richtig gute Alternative, das muss man einfach sagen. Serra könnte vorne auch spielen, ist ja auch später gekommen. Aber und Okugawa hinter Klos. Das heißt, die haben vier richtig gute Offensivleute, die Flügel halten, Hack und Wimmer. Und im Zentrum mit Okugawa und Klos zwei gute Leute. Und dahinter Schöpf und Prietl. Und dann noch Außenverteidiger, die kommen. Und diese Dreierkette, das hat dazu geführt, dass Gladbach überhaupt nicht dominiert hat, sondern sie haben mit ihren drei Innenverteidigern gespielt, wobei Bayer eigentlich ein rechter Verteidiger ist, haben und die Außenpositionen hat er mit zwei 18-Jährigen besetzt. Mit Luca Netz, den sie von Hertha BSC geholt haben, und mit Scully, der Amerikaner, der es richtig, richtig gut macht. Der hat linker Verteidiger gespielt, jetzt hat er die ganze rechte Seite gemacht. Also der macht es richtig gut, der ist schnell, der hat richtig Selbstvertrauen. Aber die Leute müssen die gesamte Linie rauf und runter rennen. Und das bedeutet halt, wenn Bielefeld aufbaut über die Außenverteidiger, haben die erstmal keinen Gegendruck so richtig. Mhm. Und wenn sie in der Defensive, angenommen der Hack hält die Außenbahn, und dann kommt noch der, wie heißt er jetzt, der Laurensen nachgerückt. Hack hält die Außenbahn und dann muss Scully gegen den spielen. Und dann kommt der Laurensen und überläuft von außen. Dafür haben sie dann auch keine. Dann muss dann schnell umgestellt werden. Da muss dann ein Innenverteidiger raus. Also mir gefällt diese Dreierkette überhaupt gar nicht. Das haben ja geneigte Zuhörer vielleicht schon mal mitbekommen.
Ich glaube,
aber,
ja.
Aber nicht nur defensiv, auch offensiv nicht. Defensiv hast du immer nur einen Mann außen und bist nur immer aufs Verschieben angewiesen. Und offensiv hast du vorne keinen Mann auf dem Flügel. Das heißt, wenn du mal schnell kontern willst, kannst du da keinen mitnehmen. Da musst du immer auf den rechten Außenverteidiger warten, der von ganz hinten kommt. Und dazu kommt noch, also die Überzahl auf dem Flügel, vor allen Dingen, wenn ich da mal zurückliege oder wenn ich Druck machen muss. Viele Mannschaften stehen hinten drin. Dann habe ich halt einen Mann außen, und das Überlaufen fällt weg, das Spiel in die Tiefe fällt weg und ich bin auch konteranfällig. Das hat Arminia wunderbar gezeigt. Sie haben eine Reihe von hochkarätigen Kontern, da hätten sie vorher schon Tore machen müssen. Wimmer steht alleine vom Torwart, später auch nochmal Schöpf, da war es aber schon umgestellt. Warum? Weil Netz und Scully, die beiden Außenverteidiger, natürlich hochschieben. Mhm. So, und wenn du dann den Ball verlierst, dann hast du hinten Dreierkette. Vielleicht kommt Zakaria noch mal ins Rennen gegen die vier Offensivspieler von Arminia. Also, da sind einige Konter gefallen, auch das Tor, was Okugawa macht, natürlich durch einen Ballverlust von Neuhaus, der spielt einfach ins Zentrum rein, Ballverlust, und dann ist dieser Konter gelaufen. Also mir gefällt das überhaupt gar nicht. Und wenn sie...
Wann hat er so umgestellt?
Naja, aber er ist auch dazu gezwungen worden irgendwo. Ne? Also er hat
und wann Halbzeit, hat er das gemacht?
Naja, er hat erstmal Wolf gebracht für Hofmann, der sich verletzt hat, bei dem Tor von Stindl, glaube ich. Aber Wolf hat dann die Position von Hofmann im Dreier-Mittelfeld genommen. Aber dann kriegt Netz, der soll krank gewesen sein, der hatte Krämpfe, der musste richtig vom Platz geführt werden. Dann hat er umgestellt. Dann hat er den Bayer als rechten Verteidiger gestellt, den Scully von der rechten Außenbahn nach links, und dann haben sie ihre normale Viererkette hinten gehabt. Vor der Abwehr im Grunde genommen erstmal noch Neuhaus und Zakaria. Aber den Hermann kam für Netz. Und Hermann hat dann rechts außen gespielt und Wolf aus dem Mittelfeld nach links außen. Und vorne Player und Stindl. Und dann konnte man sich das angucken. Damit hatten sie eine richtig gute Feldbesetzung. 4-4-2, wenn man so will, oder 4-2-3-1. Und im Grunde genommen hat Arminia dann doch noch mal zwei Riesenchancen gehabt, um das 2-1 zu machen. Vor allen Dingen die zweite Chance in der 61. für Schöpf, der alleine links schießt. Aber dann wechselt Hütter noch den Benesch ein für Neuhaus, der an dem Tag völlig derangiert war. Du hast von Neuhaus nichts gesehen, weder in der Defensive noch nach vorne. Eigentlich ist das sein, ist das ja seine Stärke. Du hast gar nichts gesehen. Auch das Gegentor kurz vor der Halbzeit leitet er mit einem sehr konfliktiven Ball ein. Und mit Benesch kam dann Druck. Und Benesch und Zakaria haben dann richtig Druck gemacht, haben die Tore vorbereitet, sind vorne in den 16er reingegangen. Aber wie gesagt, das Tor zum 2:1 für Gladbach fällt aus dem Nichts. In dem Moment hat Arminia wirklich die Chance gehabt, das 2:1 zu machen. Und dann kommt eine Situation, Benesch spielt Zakaria an. Zakaria stürmt über halb rechts nach vorne und spielt außen Hermann an. Und Hermann mit einer Traumflanke auf Stindl, der den Ball in die lange Ecke köpft, das zweite Tor von Stindl. Und dieses Tor war im Grunde genommen eine Bestätigung für das, was ich gesagt habe. Ja. Ohne diese Systemumstellung wäre der Hermann da vorne nicht gewesen.
Ist aber auch irgendwie merkwürdig, weil zum Beispiel, Stichwort Hermann, den hat er in der Vorbereitung über einen grünen Klee gelobt und Gewinner mit. Und dann kriegt er nie eine Chance von Anfang an. Und gerade wenn ich so ein Spiel habe, wie du sagst, wenn ich doch eigentlich auch von der Grundvoraussetzung so rangehen muss, ist es irgendwie unverständlich, dass er dann das so gemacht hat. Aber egal, ich glaube, wir gehen jetzt mal ein Schrittchen weiter. Es war
auf jeden
weiter.
Fall, lass mich diesen Satz noch sagen, auf jeden Fall konnte man sehen, dass durch Wolf war plötzlich links außen, Hermann war rechts außen, so und als dann das Tor fiel, da konntest du sehen, Flanke von rechts, auch noch ein Raum. Normalerweise, wenn du auf Scully warten muss, der von ganz hinten rechts kommt, so wie in der ersten Halbzeit, ja, dann steht alles da und dann flankst du und die Abwehrspieler stehen und köpfen den Ball raus. Das war jetzt eine Situation, halber Konter, rechts vorne steht einer, der spielt den Ball quasi parallel, da war noch Raum zwischen Torwart und Abwehr, kann den parallel reinspielen und dann fällt das Tor und Zakaria ist im 16er, Stindl und Plea ist im 16er. Ja, Zakaria ist nachgerückt und Wolf als Linksaußen auch. Das heißt, diese Raumbesetzung ist halt einfach besser, weil du mehr Räume hast und kontern kannst und du auch den Gegner unter Druck setzen kannst. Ich meine, ein Hermann und ein Wolf können auf Außen die gegnerischen Außenverteidiger unter Druck setzen. Ist ein anderes Spiel, ist eine bessere Raumaufteilung. Ich konnte es nicht verstehen, aber mal sehen, was er jetzt draus macht. Es war auf jeden Fall hinterher verdient, aber Arminia hat es richtig gut gemacht. Ja. Und es war ein bisschen glücklich für Gladbach, dass Arminia da nicht vorher das Führungstor erzielt.
Also ich habe das ehrlich gesagt jetzt nicht sehen können, aber ich habe den Eindruck, dass Sami Arabi aus dem Schlauchboot zumindest mal jetzt ein Holzboot gemacht hat. Also die Transfers, die er gemacht hat, die sehen echt gut aus, haben die Kohle, die sie jetzt zusätzlich zur Verfügung haben, durch die Bundesliga clever eingesetzt. Ich glaube, die Chance, die Klasse nochmal zu halten, ist nicht so klein.
Absolut. Also das hat mir gut gefallen, was ich da sehe. Jetzt darf man nicht vergessen, auch das ist eine gute Qualität. Serra kann immer für Klos spielen. Das ist ein richtig, richtig guter Mittelstürmer. Krüger ist für Okugawa reingekommen. Auch ein sehr guter Mann, den wir in der zweiten Liga gesehen haben. Bei Schalke ein paar Jahre war, in Aue war. Ich finde, das ist auch ein sehr interessanter Spieler. Und dann natürlich auch noch Brian Lasme, ein Franzose von Sochaux gekommen. Auch das sind alles interessante Leute, die groß, dribbelstark.
Sie haben den Kader einfach auch breiter gemacht. Ne? Sie haben jetzt auch nochmal fürs Mittelfeld, da sind ja noch zwei verletzt mit Milson Fernandes, den sie noch von Mainz geholt haben, mit Vasiliadis aus Paderborn. Also ich denke, guter Job gemacht. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sie da durchkommen. Stichwort breiter Kader. Das ist mir gestern und vorgestern aufgefallen. Ich habe vorgestern mal ein Italien-Spiel kommentiert. Da war es noch auffälliger als in der Bundesliga. Ich glaube, das, was alle oder viele Experten vermutet haben vor der Saison, durch die kurze Vorbereitung, durch EM, durch Olympia, können wir auf eine Verletzungsproblematik zusteuern. Also in Neapel gegen Juventus, da waren, glaube ich, zwei Verletzungen auf jeden Fall am Ende. Das war noch nicht bestätigt danach. Aber ich glaube, 8 Spieler mit Krämpfen ab der 60. Minute. Und gestern bei Bochum, Bella Kotschap, U21 gespielt zum ersten Mal in der Woche, spielt am Wochenende von Anfang an. Und denke mal, das hat man relativ offensichtlich gesehen, vor dem entscheidenden Tor zum 3-1 verletzt er sich im Sprint, wahrscheinlich auch eine Muskelverletzung. Und wir sind am dritten Spieltag oder jetzt am vierten Spieltag und nicht am 27. Also das ist sehr auffällig und ich denke, da kommt was auf uns zu.
Ja, U21-Spieler sind ja nun auch belastet gewesen in der Sommerpause. Die Europameisterschaftsteilnehmer sind belastet gewesen, absolut, das muss man sagen. Ganz zu schweigen von den Spielern, die um den halben Erdball fliegen müssen, das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich auch Zusatzstress. Und wir haben es ja auch gesehen in der Corona-Zeit, die Auswärtsmannschaften haben manchmal richtig Stress gehabt, weil sie eine ganz andere Belastung hatten, da irgendwo noch hinzufahren. Aber es ist schon auffällig. Ne? Ich meine, Marco Reus, wenn wir das mal aufgreifen dürfen, spielt ein Top-Spiel gegen Armenien. Wir wissen, dass Marco manchmal nicht so belastbar ist über lange Zeit, aber ich kann das auch verstehen. Vielleicht hat es da eine Absprache gegeben, dass er dann abreist. Da habe ich auch erst gedacht, naja, also weiß ich jetzt nicht, aber ich bin mir fast sicher, wenn er auch das Spiel gegen Island gemacht hätte, dass er dann in Leverkusen nicht dieses Spiel hätte machen können. Ich habe das auch gesehen, das Spiel. Da war schon, man konnte sehen, dass er jetzt auch nicht rauf und runter gerannt ist. So solche Geschichten, man sieht das einfach, dass da eine Belastung da ist von einer ganzen Reihe von Spielern durch diese Länderspiele und durch mangelnde Regeneration, auch wenn Reus jetzt, glaube ich, nicht bei der EM dabei war. Aber
nee, aber jetzt sind es halt auch vor allem ja noch drei Länderspiele in dieser kurzen Phase, ne? Und ich meine, jetzt ist ja endlich mal wieder Stimmung in der Bude zwischen Bayern und Dortmund. Das war ja eingeschlafen über Jahre. Ich weiß nicht, ob die Boulevardmedien auch so ein bisschen jetzt mal angeschoben haben, nach dem Motto, jetzt mach doch mal wieder, was ist so langweilig? Wir brauchen mal wieder Auflage hier, Brazzo. Was ist los? Ja, sag mal was. Und der Zorc sagt dann halt, die Klappe, Brazzo, kümmere dich um deinen Club. Also du hast schon ein gewisses Verständnis dafür, dass man bei Bayern, sagen wir mal, leicht angesäuert ist, dass Reus abreißt und in der Liga spielt und die Bayern-Nationalspieler alle bis zum Ende da waren. Und er hat das Beispiel gebracht, Gnabry hatte auch schon Probleme bei der Nationalmannschaft im Rückenbereich. Das hat sich in Leipzig wohl verstärkt und bedeutet, dass er möglicherweise gegen Barcelona nicht spielen kann. Alles okay? Alles
ja, ich okay. Musste gerade eine logistische, organisatorische Sache mit meiner Frau.
Kein Problem.
Wir haben einen Zettel hochgehalten. Wir arbeiten mit Zetteln bei sowas.
Ja, das ist sehr gut. Das finde ich gut. Bei uns wird reingepoltert.
Genau. Das hast du gesagt. Also grundsätzlich kann ich Brazzo verstehen, wenn er zu dem Thema was sagt. Das ist klar. Sie haben ja fast nur Nationalspieler, die auch alle irgendwie belastet sein könnten und auch sind. Vielleicht sollte man nicht außer Acht lassen, dass nicht alle Vereine in Deutschland über diese Wirtschaftsmacht verfügen wie Bayern. Dass man sich mal eben für 30, 40, 50 Millionen Spieler holen kann. Das kann nicht jeder.
Von der Konkurrenz.
Und das dann noch von der Konkurrenz. Ne? Also ich sag mal, du hast ja ein Interview, vielleicht kannst du das kurz mal sagen.
Ja, das zeigt halt, dass bei den Amerikanern, glaube ich, noch immer so dieses Denken von den einheimischen Sportarten drin ist. Da geht's ja nun mal in der NFL und der NBA nicht so, dass auf einmal jemand sagt so, boah, die sind gut da, die drei, die kaufe ich jetzt mal weg. Funktioniert halt in dem System nicht. Das ist im Fußball anders. Tyler Adams hat sich auf Deutsch gesagt und hat es so auch so formuliert, ausgekotzt darüber, dass also die Bayern nun mal eben Nagelsmann wegholen, Upamecano wegholen und dann kurz vor Toreschuss auch noch den Kapitän verpflichten. Das passt denen nicht in die Denke rein. Das kapieren die aus ihrer Sicht nicht so ganz. Und wenn man ganz ehrlich ist, es klagt ja gar keiner mehr in Fußball-Deutschland darüber. Früher gab es immer noch mal einen Aufschrei, wenn die Bayern dann Leverkusen 3 weggenommen haben oder Dortmund nach diesem Pokal-Desaster. Ich erinnere mich, haben sie dann mal eben ja richtig Dortmund klein gekauft. Mittlerweile ja, wird einfach gesagt, ja, ist jetzt so. Ach ja, Nagelsmann, da gibt es jetzt einen Weltrekord, aber ja, ist halt so, ne? Weiter geht's.
Was für ein Weltrekord?
Ja, was weiß ich, höchste Trainerablösesumme oder was auch immer.
Ja, toll. Also ich will jetzt mal so sagen, wenn bei Dortmund, haben wir ja jetzt gesehen, zum Beispiel Thorgan Hazard ausfällt, der ein ganz, ganz wichtiger Spieler für sie ist, wenn Reus ausfällt oder lass mal Haaland ausfallen, dann ist es nicht so, dass Dortmund jetzt mal kurz in die Trickkiste greift und da lauter Top-Nationalspieler aus der Tüte zieht, die dann auf dem gleichen Level weitermachen können. Jetzt kann man sagen, Lewandowski ist auch nicht so leicht zu ersetzen. Das ist schon klar. Lewandowski und Haaland, davon die fallen ja nicht vom Baum, solche Leute. Aber ich meine, und Sané und Gnabry sind natürlich auch Weltklasse-Leute auf Außen. Aber dann hat Bayern München eben auch Musiala, der gerade auf einem Weg ist, der überragend ist. Das wird einer der besten Spieler hier in der Bundesliga, wenn nicht sogar in Europa.
Ja, da kann Bayern sich schon mal warm anziehen. Wenn man die Saison so weiterspielt, könnte es sein, dass da schon wieder ein paar andere nochmal um die Ecke kommen. Die Frage ist, ob er es dann macht oder nicht. Aber
ja gut, aber wie gesagt, sie haben Musiala, sie haben Choupo-Moting, der immer mal reinkommen kann. Für Thomas Müller haben sie auch Leute. Jetzt haben sie zum Beispiel Sabitzer dazu geholt. Sie spielen mit Lewandowski, Sané, Gnabry, Müller, Goretzka, Kimmich von hinten ganz zu schweigen. Dann kann aber noch Musiala reinkommen, dann kann Sabitzer reinkommen. Das heißt, sie haben von der Breite her, aber auch von der Qualität her die Möglichkeit, eben diese Leute alle nachzuschieben und auch zu holen, wenn Gefahr besteht. Das können selbst solche Mannschaften wie Dortmund nicht in der Form, sage ich mal. Insofern ist das für mich ein bisschen zu kurz gegriffen, diese Kritik. Das hört sich erstmal richtig an. Klar, Reus fährt ab, damit er dann spielen kann. Aber wenn Reus jetzt nicht für Dortmund in Leverkusen gespielt hätte, wage ich mal zu bezweifeln, dass sie dort den Punkt geholt, die Punkte geholt hätten. Ja. Also ich finde, dass der Adams recht hat. Ich hatte gestern Abend vor dem Spiel Gladbach-Bielefeld ein Interview mit einem ägyptischen Sender. Die haben mich mal live reingeschaltet, Al-Ali TV, weil, naja, sie haben ihre alten Nationalspieler Emara, Yasser Ratwan, die ich in Rostock hatte, beide 58 Länderspiele, und wollten mal darüber reden und auch über die Bundesliga. Und die Wahrnehmung von da ist, ja, was ist denn bei euch los? Wieso gewinnt Bayern München halt eigentlich immer die deutsche Meisterschaft? Und können die anderen Mannschaften nicht mal dagegen anstinken? Und wieso holen die immer die Leute irgendwo weg? Also das wird woanders schon wahrgenommen. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Also es geht nicht immer nur darum, wer hat den besten Trainer, sondern am Ende des Tages kann der beste Trainer auch nur richtig erfolgreich sein, wenn er die beste Mannschaft hat. Und das sieht man in Liverpool, das sieht man bei Chelsea. Thomas Tuchel taucht da ja nicht auf und plötzlich verändert sich alles, sondern die holen einen Mann nach dem anderen halt mit dazu. Und Bayern München gewinnt die Champions League, da hatten sie noch Perisic, da hatten sie noch Coutinho, da hatten sie noch Thiago. Die Breite und die Top-Qualität der Leute, die macht es dann auch oft aus. Und dann brauchst du einen guten Trainer, der empathisch ist, der das Ganze richtig gut moderiert. So, dann kann das funktionieren. Aber Bayern muss eben auch, da sagen wir ja schon lange, aufpassen, dass die Bundesliga nicht uninteressant wird.
Aber die Frage ist doch, wenn wir jetzt alleine das abgelaufene Wochenende uns angucken, natürlich war es enger, als das Ergebnis möglicherweise aussieht. Ja, aber ja, vor der Saison hieß es ja, und jetzt sind wir mal ganz gespannt, und Leipzig und Dortmund und dieses Jahr, wenn nicht dieses Jahr, und dann geht's irgendwie schon wieder so los. Ich meine, wir haben erst 4 Spiele, aber aus, sagen wir mal, Sicht eines spannenden Rennens war das ja schon mal ein relativer Schlag ins Kontor wieder, oder?
Ja, ich meine, natürlich hat Leipzig immer noch eine absolute Top-Mannschaft da stehen und hat auch, ja, Angelino spielt hinten links, ist eigentlich offensiv stärker. Guardiol kommt dann irgendwann mal für ihn rein, auch ein richtig guter Mann. Der neue Trainer muss natürlich auch jetzt erstmal sich finden da mit den Leuten. Kampel.
Na, aber das Problem ist doch einfach, lange finden ist nicht, weil sonst haben sie in 5 Wochen 14 Punkte Rückstand auf Bayern und dann war es das halt schon wieder.
Ist klar. Aber es ist auch für einen neuen Trainer, der muss sich aber, ich meine jetzt mit reinfinden, was sind die richtigen Leute? Das habe ich bei Nagelsmann schon nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es auch wieder nicht. Wenn ich Forsberg sehe, wenn er für Schweden spielt oder wenn der in Top-Spielen spielt, das ist für mich immer einer der stärksten Offensivspieler, die ich überhaupt sehe in Europa, wenn er auf dem Platz steht. Warum gebe ich dem kein Selbstvertrauen? Der kommt dann in der 59. Minute für Dani Olmo rein. Warum nicht Dani Olmo und Forsberg?
Gut, da wissen wir natürlich auch oft nicht, was ist da los gewesen bei der Nationalmannschaft. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mit dabei war. Wie ist der Fitnesszustand?
Ja.
Haben wir dieselbe Diskussion wieder.
Da sieht man ja schon, Guardiol, der war wahrscheinlich in Kroatien. Forsberg war mit Schweden unterwegs.
Ja, der war in Griechenland dabei.
Paulsen wahrscheinlich mit Dänemark. Klostermann mit Deutschland. Also das sind alles Leute, die reinkommen.
Und die spielen jetzt übrigens am Mittwoch bei Man City das erste Champions League-Spiel. Das ist natürlich auch ein schönes Programm.
Ja, und vorne Silva, da kann man sagen, okay, Silva ist ein Top-Mann, hat viele Tore geschossen. Warum ich Schick wegschicke, erschließt sich mir nicht. Vielleicht weiß ich auch nicht, warum sie es gemacht haben. Vielleicht haben sie ein unsittliches Angebot bekommen. Aber Schick ist für mich ein Spieler, der alles mitbringt. Größe, Schnelligkeit. Das sehe ich bei Silva in dieser Form nicht. Auch das muss ich erstmal einspielen. Wie mache ich das jetzt hier? Ne? Szoboszlai, auch ein interessanter Mann. Also eigentlich vom Potenzial her auch wieder gute Leute. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auch unglücklich gelaufen. Der Kampel macht einen richtig dämlichen Elfmeter mit der Hand.
Hast du das verstanden, noch die Ausrede? Ja, der ist irgendwie dann unglücklich abgesprungen vom Boden. Das hörte sich jetzt irgendwie nach Ausrede an, oder?
Ja, keine Ahnung, er muss ihn ja gar nicht nehmen. Der kann ihn auch durchlassen. Der Ball geht zum Torwart irgendwie, da ist ja gar keiner mehr. Oder er kann mit dem Kopf hin oder irgendwas. Das war halt sehr, sehr unglücklich. Und wenn du gegen Bayern mal im Rückstand liegst und musst Druck machen und spielst dann gegen Gnabry und Sané, dann ist das natürlich schon mal lustig. Ne? Also da kannst du schon mal in den einen oder anderen Konter reinlaufen. Du musst ja nicht alles nicht nur Kontertore waren, aber ja, es ist so, wie es ist. Bayern in dieser Verfassung, was ich da gesehen habe, Goretzka, Kimmich, ist halt auch unsere A-Besetzung in der Nationalmannschaft. Gnabry, Sané, das Gleiche. Und dann hast du hinten Hernandez, Upamecano an Schnelligkeit nicht zu überbieten. Muss ich sagen, Süle ist immer noch in der Hinterhand. Auch der wird eingewechselt. Pavard, rechte Seite Frankreich, Davies. Das ist schon, auch in Europa gehört das mit zum Besten, muss ich sagen.
Ne? Zum Glück haben wir aber den VfL Wolfsburg, ne? Der marschiert vorne weg und die müssen erstmal eingeholt werden von den Bayern. Ne? Jetzt, wo die wissen, wie oft sie wechseln dürfen und so in der Liga, da pass mal auf.
Ja, sie machen es richtig gut. Und das hätte ich auch bei ihrem Trainer Van Bommel auch nicht anders erwartet, der ja nun aus dieser auch aus einer Defensivlogik heraus als Spieler kommt. So, und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, auch nach 4 Spieltagen, dann siehst du schon die leichten Philosophieunterschiede. Bayern München mit 13-4 Toren, Dortmund mit 13-9, 5 Gegentore zu viel, deswegen regt sich Rose auf. Und Wolfsburg steht an erster Stelle mit 6-1 Toren und Mainz an 4. Stelle mit 6-2 Toren.
Ja, aber weißt du, da sind wir ja wieder bei der Diskussion, da bist du ja normalerweise viel allergischer, wenn wir so früh schon anfangen, irgendwelche grundlegenden Dinge zu besprechen. Klar, dieses Ding gegen Leipzig sticht raus. Die muss er erstmal schlagen zu Hause. Aber sonst haben sie bei allem Respekt halt gegen Bochum, Hertha und Fürth gespielt. So.
Genau so.
Lass uns mal ein bisschen abwarten, bis so ein paar Kaliber noch mal um die Ecke kommen.
Genau, und Leipzig eben auch mit neuem Trainer, mit neuen Spielern, mit wichtigen Spielern verloren. Also das ist eben auch nicht so einfach. Das ist auch ein bisschen Glück. Also das muss man jetzt abwarten, dass die das Potenzial haben, oben mitzuspielen. Sie haben ja im letzten Jahr nun auch nicht umsonst die Champions League erreicht und ich bin mal gespannt, wie sie da arbeiten. Aber wie ich schon sage, also die, wie ich schon gesagt habe, Bayern München 13, Dortmund 13, Leverkusen 12 Tore. So, und die anderen hinken da ein bisschen hinterher. Aber man sieht halt Mainz und Wolfsburg mit einer unglaublichen Defensivstabilität. Ne, das ist eben auch ein Erfolgsmodell und bei Freiburg ist es ähnlich. Sie haben gute Offensivleute, aber Freiburg arbeitet ja wirklich auch immer nach hinten unglaublich. Also ja, man muss sich das anschauen bei Wolfsburg vom Kader her. Haben sie sehr, sehr gute Leute. Mir gefällt vor allen Dingen auch das, was sie da in der Innenverteidigung. Lacroix, nicht überragend schnell, Bornau haben sie dazu geholt, Brooks kann spielen, ob Baku oder Mbabu hinten rechts spielt, da haben sie auch gute Alternativen, Wechhorst kann vorne spielen, Luke Bacchio dazu geholt, Philipp, der bei Dortmund, Freiburg war und in Russland, Metscher, für mich einer der kommenden Topspieler im Sturm in Deutschland, Luca Waldschmidt zurückgeholt, also sie haben schon, und dann sitzen noch Leute, die gar nicht erst reinkommen, wie Roussillon, Memedi und so weiter und Ginczek draußen, also ja, und Renato Steffen kommt noch rein, also das ist von der Breite her schon was Besonderes, brauchen sie aber auch, weil sie natürlich jetzt auch in der Champions League aktiv werden. Ich bin mal ganz gespannt. Und Castells hat sie auch mal gerettet. Da war ja ein, zwei Chancen dabei, wo der Castells überragend. Also das ist so, das sind schon Zutaten, die man braucht. Aber du musst natürlich auch ab und zu mal dann vorne ein paar Tore erzielen. Ne? Also und Schlager ist noch nicht mal dabei. Schlager, der leider
sein Freund.
Was hat er, einen Kreuzbandriss?
Ich weiß das gar nicht. Was ist das Schlimmeres?
Ja, das ist eine schlimme Verletzung auf jeden Fall. Das tut mir weh. Das tut mir leid. Ja, gut, also das sind alles so Themen. Bayern München, einerseits freue ich mich, dass sie jetzt wirklich so eine Top-Mannschaft wieder hinstellen können, auch für den deutschen Fußball, international, national, würde man sich natürlich wünschen, dass die Konkurrenz ein bisschen größer ist, aber warten wir es mal ab.
Jetzt genau, demnächst. Wir können ja noch ein bisschen abwarten, die Dortmunder, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Machen früh in dieser Saison zusammen mit Leverkusen bestimmt eins der attraktivsten Spiele, die in Erinnerung bleiben werden in dieser Spielzeit. Und hinterher überwiegt eher so das Negative nach dem Motto, viel zu viele Gegentore und zu viele Chancen zugelassen. Der kann ich alles verstehen. Aber muss man dann nicht erstmal einen anderen Ansatz wählen und sagen, hey, wir haben hier in Leverkusen 4 gemacht und gewonnen und haben den Leuten was geboten. Klar müssen wir auch hinten jetzt mal wieder gucken, dass wir das besser in den Griff kriegen. Also das habe ich nicht so ganz kapiert. Ist das verständlich aus deiner Sicht? Hättest du das auch so gemacht als Trainer?
Ja, ich meine, wenn man bei einem richtig guten Konkurrenten auswärts 4-3 gewinnt, könnte man ja normalerweise in Euphorie ausbrechen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Zweckpessimismus gewesen, um die Bogen nicht zu hoch kommen zu lassen. Am Mittwoch ist schon wieder Champions League oder das erste Mal. Und es ist ja auch ein Fakt. Ich meine, die Gegentore, sie gewinnen 5-2 gegen Frankfurt zu Hause. Aber ich kann mich erinnern, dass Frankfurt auch riesen Chancen hatte gegen Dortmund, gegen Bayern. Das Supercup-Finale, da haben sie auch defensiv nicht gut ausgesehen. In Freiburg lassen sie 2 Tore zu. Sie gewinnen gegen Hoffenheim 3-2. Es ist halt, sie haben eine Weltklasse-Offensivqualität, aber sie haben immer mal wieder halt Probleme in der Defensive. So, aber dann, das hängt eben für mich, ich bleibe dabei, das hängt für mich eben damit zusammen, wie sie spielen. Und dass sie eben wie manche andere Mannschaften auch eher auf spielerische Sechser setzen. Auch Witzel ist ein Mann, klar, der ist ein bisschen schneller und vielleicht aggressiver als Dahoud. Bellingham, ich meine, er spielt jetzt in dieser Raute, die ich ja öfters schon mal kritisiert habe, weil mir das nicht so gut gefällt. Wissen wir jetzt, welche Probleme man haben könnte. Aber Witzel, Dahoud, Bellingham vor der Abwehr ist schon was anderes, als wenn ich mit Zweien spiele.
Mit Schlager und Arnold spiele.
Nein. Sie haben ja, nein, ich meine jetzt anders. Wenn Dahoud hat ja auch schon mal alleine vor der Abwehr gespielt.
Ja, aber grundsätzlich fehlen natürlich, wenn man das so sehen will, solche Typen. Also sowas haben sie halt gar nicht drin.
Ne? Ja, genau so. Und das ist für mich, ich meine, Goretzka, Kimmich bei uns in der Nationalmannschaft, auch bei Bayern München, das ist für Bundesliga Weltklasse. Champions League muss man mal abwarten. Weil egal, wo du hinguckst, schau dir die Mannschaften an. Die haben alle das sage ich ja jetzt nicht zum ersten Mal. Ne. Frankreich wird Weltmeister mit Kanté. Und wer war der Zweite? Da war noch einer, der alles niedergehauen hat und trotzdem vorne im 16er auftaucht. Pogba war, glaube ich, eher noch offensiver. Und das siehst du überall, ob das Chelsea war mit ihrem Spieler, ob das Liverpool war damals mit Henderson oder Fabinho, ob das Man City ist mit ihrem Jorginho ist, glaube ich, bei
Jorginho ist bei Chelsea.
Bei Chelsea und bei Man City ist es ein anderer Brasilianer. Also sie haben, viele Mannschaften haben halt, oder Real Madrid auch, wenn sie jetzt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen mit dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Nummer 14.
Jetzt springst du aber auch durch ganz Europa gerade, ne? Das ist ja nicht ganz
nein,
einfach.
Mir fällt das immer auf, dass die ganz großen, erfolgreichen Mannschaften eben auch immer dort irgendeinen haben, der zumindest mal einen, der von der Defensive her kommt. Und alles nur aufs Spielerische zu setzen, es wird dann immer so Situationen geben. Und ich denke, dass das bei Dortmund mit einer Rolle gespielt hat. Dass sie dann eben auch, wenn ich in der Raute spiele und spiele und da... Und
also Rodri bei Man City eigentlich in erster Linie ist Spanier und genau, Casemiro meinst du bei Real, ne?
Brasilianischen Ursprungs, das ist ja ein Monster. Auch spanische Nationalmannschaft, der steht da vor der Abwehr. Ja. Und gesagt den Namen von Real Madrid, der
Casemiro.
Hinter groß.
Casemiro.
Was?
Casemiro,
der, ich meine, manchmal musst du den schon in der Kabine verhaften, wenn er die Schuhe anzieht, rein prophylaktisch. Du weißt, dass das nicht meine Philosophie ist, aber einen aggressiven, schnellen Sechser, der auch mal Laufduelle gewinnt, ich finde, dass du das brauchst, um eben ganz nach oben
zu kommen. Also ich hatte nun die große Freude am Samstagabend unsere Defensiv-Weltmeister und Europameister im wahrsten Sinne des Wortes Chiellini und Bonucci nochmal zu beobachten. Das ist, also ich meine, da hat Mourinho wirklich was Wahres gesagt. Die könnten es wirklich an der Uni lehren, ja. Und wirklich nicht unfair. Also nicht einmal unfair im ganzen Spiel, aber mit einer körperlichen Präsenz, ja, dieser Osimhen, der ja mal in Wolfsburg war, der ist ja vom Marktwert durch die Decke geschossen. Das ist ein ganz anderer Spieler. Das ist auch so eine Frage, die mich interessieren würde. Also du hast einen Spieler, holst den.
Von welchem Spieler sprichst du jetzt?
Victor Osimhen, ein Stürmer, großer, bulliger Stürmer. Der war mal in Wolfsburg vor ein paar Jahren, kam aus Belgien. Du siehst ein Potenzial in dem, holst den und irgendwie aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Und 3 Jahre später liest du, der geht von Lille zu Neapel für 70 Millionen Euro. Dann denkst du, wie kann das sein?
Ja, manchmal ist es natürlich auch eine Frage der Entwicklung, ne? Also ein junger Spieler braucht halt auch immer ein paar Jahre Zeit, ne? Denk mal an Mo Salah. Ich hätte den schon vor 10 Jahren geholt, aber der musste auch von Basel über was weiß ich, wo der überall noch war und auch in Neapel und auch nicht oder irgendwo da in Italien nicht zurechtgekommen. Und der ist bei selbst in Chelsea hat er mal ein Jahr gespielt. Also ja. Du musst den richtigen Trainer haben und du musst manchmal auch, brauchst so ein bisschen Zeit, um dich zu entwickeln. Aber klar, manchmal hat man die Geduld nicht, darauf zu warten. Gerade in der heutigen Zeit, da geht's ja, jeder Trainer soll sofort liefern und diese Philosophie zu sagen, ich habe hier jetzt einen jungen Spieler, naja, die nächsten 2 Jahre werde ich noch nicht das Beste aus ihm herausholen können, aber danach, das hat ja kaum noch einer, ja, dann kannst du ihn vielleicht ausleihen, holst ihn dann wieder, keine Ahnung, Ich habe ihn jetzt nicht vor Augen, aber das ist ein generelles Problem. Wir schmeißen mit Geld um uns, wobei ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut für Mönchengladbach. Ich weiß, dass sie, wie viele andere eben auch, denen das Geld nicht an den Ohren rauskommt, unter dieser Corona-Zeit unglaublich gelitten haben. Sie können jetzt nicht irgendwelche Riesentransfers machen. Und trotzdem stehen sie da und machen ein gutes Spiel und setzen auf junge Leute, der Luca Netz, der Scully, so. Und ich plädiere immer mehr dafür, dass wir unsere Ausbildung verbessern müssen. Das kann doch nicht sein, dass wir uns hier abstrampeln bis zum Abwinken. Ich sehe jetzt auch immer mal wieder den einen oder anderen. In der zweiten Liga siehst du die Leute. Jetzt siehst du den Adeyemi, haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, der über von Unterhaching über Salzburg jetzt wo Tontaro jetzt immer noch in Salzburg, ne? Mm. Also Metscher, der braucht dann ein paar Jahre, bis er dann taucht er hier plötzlich wieder auf. Der hat aber in Anderlecht seine Tore geschossen, verstehe ich alles nicht. Gnabry, der ist 1000 Jahre in England ausgebildet worden. Wieso kriegen wir das denn nicht hin, diese Leute hier bei uns so fit zu machen, dass sie mit 18, 19 bei uns schon in der Liga spielen und stehen. So, ich muss nicht 60 Millionen immer ausgeben für Leute, die woanders ausgebildet werden. Das verstehe ich nicht. Es tut mir leid. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier auch ganz, ganz viele Top-Talente haben. Aber dann müssen sie auch entsprechend ausgebildet werden. Dann müssen sie auch die Persönlichkeitsentwicklung haben, die Charakterentwicklung. Und ich muss ihnen auch Chancen geben. So wie der Hansi Flick jetzt die Leute da reinschmeißt. Musiala war vorher auch schon da, aber und steht jetzt da. Das wird ein Top-Mann. Da kann man jetzt erzählen, was man will. Und Adeyemi ist jetzt auch da. Und warum mache ich das nicht auch mal in der Bundesliga? Natürlich ist das leichter für einen Nationaltrainer vielleicht.
Aber, vor allen Dingen sind das natürlich auch ganz, ganz herausragende Talente. Das muss man nun auch fairerweise sagen. Nichtsdestotrotz hast du recht. Es wäre schön und wünschenswert, wenn wir mehr Mut bei den Bundesliga-Trainern sehen würden und das auch verziehen würde, wenn natürlich das ein oder andere schief geht, wie gestern zum Beispiel auch bei dem Amel Kocsa von Bochum. Es passieren natürlich Fehler. So, ja. Und wenn du als Innenverteidiger zum Beispiel Fehler machst, dann steht es halt auf einmal 2-0 für Hertha und das Ding geht in die falsche Richtung. Was mich dann aber nochmal interessieren würde, also du warst ja früher als Trainer interessiert an ganz großen Namen auch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also Schewtschenko für Hansa Rostock hat nicht ganz geklappt. Kannst du dich denn an
Van Nistelrooy wollte ich auch nach Rostock
holen. Van Nistelrooy hat leider auch abgesagt, hatte auch keine Zeit.
Hast aber ja gesehen, was draus geworden ist aus dem Van Nistelrooy. War ein Riesenfehler von ihm.
Aber sag mal, erinnerst du dich an jemanden, den du weggeschickt hast und im Nachhinein sagen musst, Mist, warum habe ich nicht die Geduld gehabt? Da hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Der hat eine Riesenkarriere hingelegt. Oder gibt es sowas nicht bei dir?
Du bist jetzt auf jemanden hinaus. Hast du
Nein,
einen im Hinterkopf?
Nein, ich habe wirklich keinen im Hinterkopf. Ist nur eine Frage, weil wie gesagt, diese Osimhen-Geschichte fand ich halt spannend irgendwie. Ne? Dass auf einmal drei Jahre später. Also sowas verdrängst du wahrscheinlich auch.
Vor Augen. Ich meine, dass ich habe am Anfang meiner Karriere habe ich die Bedeutung, weil ich auch so ein Einzelgänger war, aber die Mannschaft war für mich immer super wichtig. Aber ich habe als Trainer ein bisschen gebraucht, um zu kapieren, wie wichtig die Psychohygiene in einer Mannschaft ist, die Führungsstruktur auch mit älteren Spielern. Und ich habe nach dem ersten Jahr Köln, nach dem Aufstieg, habe ich Ralf Hasenhüttl nicht mehr weiter verlängert, glaube ich. Also was heißt glaube ich, habe ich bei Pele Bollitz war, das waren natürlich zwei Spieler. Wir hatten einen kleinen Kader in Köln, aber alle, die dabei waren, haben ihre Einsatzminuten gehabt. Es waren hinten einige dran, die sicherlich nicht das gleiche Niveau hatten wie die Stammspieler, aber die haben immer für ein Top-Trainingsniveau gesorgt. Die haben sich reingehängt bis zum Abwinken. Und solche erfahrenen Spieler wie Hasenhüttl und Pele Bollitz, das war natürlich Gold wert. Und als wir dann aufgestiegen sind, haben wir eine Zeit lang gebraucht, um das aufzufangen, weil solche Spieler darfst du nicht wegschicken. Ich weiß nicht mehr, wo Ralf dann hingegangen ist. Hat, glaube ich, noch ein bisschen in Österreich gespielt. Pele, ob er überhaupt noch konnte, das kann ich jetzt nicht mehr erinnern, weil er schon ein bisschen mehr Verletzungsprobleme hatte und am Ende auch nicht mehr dauernd gespielt hat. Aber trotzdem ist so etwas super wichtig. Daran kann ich mich erinnern. Vor allen Dingen den Ralf, den hätte ich behalten müssen für Köln seinerzeit. Okay. Jetzt junge Spieler.
Nach Fürth ist er gegangen.
Wie bitte?
Nach Fürth zwei Jahre Greuther Fürth hat er noch gespielt danach.
Ja, so, also
Also einen Fehler machst du natürlich auch nicht. Ich meine, du bist Welttrainer, das ist ja klar. Wenn da einer ein Talent hat, dann behältst du den natürlich. Warst du eigentlich nachtragend?
Wie bitte?
Warst du nachtragend?
Inwiefern? Wem gegenüber?
Wenn einer Scheiße gebaut hat, keine Ahnung. Oder warst du in der Lage, das schnell immer zu verzeihen und es geht immer wieder bei Null gleich los am nächsten Tag?
Ja, das kommt darauf an, wovon wir reden. Also ja. Ich meine, Fehler im Spielaufbau sind was anderes als persönliche Beleidigungen. Also wenn ich habe gesagt, Fehler sind immer Rückmeldungen und aus Fehlern muss man lernen. Ansonsten wird einem der gleiche Lernprozess immer wieder vorgesetzt. Das ist so eine Lebensregel. Wenn ich aus Fehlern nicht lerne und das immer schönrede oder auch nicht bereit bin, mich zu hinterfragen und etwas zu verändern, dann werde ich mich nicht weiterentwickeln. Also insofern sind ohne Fehler kann man sich nicht weiterentwickeln. Aber man muss daraus lernen, man muss es gut analysieren und man muss auch selbstkritisch mit sich selbst umgehen, ohne sich zu kasteien. Das ist ja oft so ein, was auch Kollegen von dir für mich bis heute unverständlich machen, wenn einer irgendwie einen Fehler gemacht hat, ein Torwart oder irgendeiner, keine Ahnung, dann großen Respekt, dass sie sich hier stellen, als wenn ein Fehler, den jemand gemacht hat, irgendwie ehrenrührig wäre oder als ob er das extra gemacht hätte. Wir müssen da eine andere Philosophie reinbekommen, weil das ist eben so. Und ich freue mich, dass die Spieler sich eben da auch weiterentwickeln und sagen, ja klar, habe ich einen Fehler gemacht, aber gut, das machen andere auch und ich werde versuchen, daraus zu lernen. Das ist der richtige Punkt und das sollten wir alle tun. Was anderes ist eine charakterliche Geschichte. Ne? Also Leute, die einen vernünftigen Charakter haben, die fangen auch nicht an, hinter dem Rücken Leute wegzumobben oder keine Ahnung, schlecht über den Trainer zu reden hinter seinem Rücken. Manche Dinge sind selbst gebastelt. Das ist schon klar. Es kann sowas vorkommen, dass ein Spieler sich nicht gut beachtet fühlt. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe am Anfang auch nicht so viel kommuniziert mit den Spielern, wie es hätte sein müssen. Das musste ich auch erst lernen. Einfach nur so die Gemütsverfassung und das Denken jedes einzelnen Spielers zu kennen. Das ist einfach wichtig. Dazu muss man Gespräche führen, dazu muss man zuhören. Dann kann man sich vieles ersparen. Wenn ich mit Spielern nicht kommuniziere, dann gebe ich ihm auch nicht die Möglichkeit, mal irgendetwas zu sagen. Du musst wissen, was er denkt. Selbst wenn er falsch liegt. Denn seine Realität ist in seinem Kopf. Und nur dann, wenn ich die kenne, kann ich darauf reagieren. Und da ist mir früher auch als Trainer einiges passiert, wo ich das unterschätzt habe, wo mir nicht klar war, was denkt der jetzt? Und plötzlich explodiert er in irgendeiner Form. Und dann wurde mir klar, naja, du hast versäumt, rechtzeitig mit ihm zu kommunizieren und einfach mitzukriegen, was der denkt und wie er sich fühlt. Also wenn ich Riesenstress hatte mit Spielern, dann war es Leute, die sich einfach geweigert haben, kooperativ zu sein, die sich geweigert haben, sich an Regeln zu halten und dabei auch noch unverschämt geworden sind. Solche Spieler hat es gegeben, dann musst du die Leute wegschicken. Den habe ich aber 5, 6, 7 Chancen gegeben. Okay. Und wenn es da nicht mehr ging, dann musst du so jemanden wegschicken, weil dann der steckt die anderen Leute an.
Ich nehme an, du nennst keinen Namen jetzt, ne?
Was denn?
Ich nehme an, du nimmst keinen Namen jetzt. Ich frage auch gar nicht nach.
Ich möchte auf keinen Fall über. Nee, ich sag's doch nicht.
knapp.
Knapp vorbei. Nein, ist ja auch vorbei. Aber das ist ja so ein Running Gag, dass man da sagt: Nein, ich sage auf gar keinen Fall, dass das der Marcel war oder dass das der und der war. Das sagt man nicht. Ich habe jetzt irgendeinen Namen erfunden. Also
ja, ja.
Nein, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch schon mal auf bestimmte Leute nicht setzt. Das passiert allen Trainern, aber dann hat das eben auch mit der Entwicklungssituation zu tun oder halt mit der Situation im Club. Keine Ahnung. Das ist eben so, wenn du die
letztendlich Karriere hast du ja auch aller letztendlich Spieler, letztendlich hast du ja auch jede Woche einfach, keine Ahnung, 12, 14, vielleicht 16 Leute, die einfach schlechte Laune haben, ne? Das ist halt ja. Das Problem. Und das meinst du dann auch mit moderieren und auch auf die eingehen, ja?
Ja, wenn du sie nicht siehst, wenn du sie nicht zu Wort kommen lässt, wenn du keine Einzel-, du musst manchmal mehr Einzelgespräche mit den Leuten hinten dran führen, als mit denen, die spielen. Weil das ist eben so. Aber es sind eben auch, niemand hat die, er hat das Recht, von Anfang an zu spielen, aber er hat die Pflicht, alles dafür zu tun, dass die Mannschaft erfolgreich ist. So ist es in jedem Team, nicht nur im Sport. So müssen Teams geführt werden. Und wenn ich Vorträge halte über Führungsverhalten, dann spielen diese Dinge wie Kommunikation, Teambuilding, Motivation eine riesengroße Rolle. Die einzelnen Mitarbeiter und in diesem Fall die Spieler müssen natürlich ihren Teil dazu beitragen. Aber das muss man vorher ganz klar kommunizieren. Und dann kann man auch offen darüber reden, wenn es nicht passt. Es gibt ja, keine Ahnung, irgendeinen Spieler kann ich vielleicht nicht, ich kann ihm nicht die Einsatzzeiten geben, weil ich vielleicht besser auf meiner Position, aber da muss man ganz offen, da muss man nicht sauer sein, da muss man aber offen mit ihm diskutieren und muss ihm sagen, das wird jetzt schwer. Aber da muss man nicht sagen, einen Tag vor Ende der Transferperiode und du kannst jetzt gehen. So, das gibt böses Blut und das ist charakterlos auch von Seiten eines Vereins oder eines Trainers. Da muss ich offen von Anfang an die Sache rangehen. Manchmal geht's nicht anders. Manchmal passiert eine Verletzung und du setzt auf einen Spieler, den du jetzt brauchst, obwohl er vielleicht langfristig dann doch nicht. Aber es ist, hat immer was mit Kommunikation zu tun. Du musst offen kommunizieren. Das hat was mit Respekt zu tun und mit Transparenz. Und nur so kann man eben, ja, Teams führen und auch die Leute, da geht es nicht um bei Laune halten, da geht es einfach darum, geht doch nicht darum, die Leute bei Laune zu halten, wenn die, gerade als Bundesligaspieler, da ist schon schwer, schlechte Laune zu haben, wenn man im Vergleich zu anderen Berufen sich anschaut, was sie dann hinterher auf dem Gehaltszettel haben. Natürlich will jeder spielen, dann will jeder gesehen werden, aber es geht einfach darum, Leute zu respektieren, egal wie viel Geld jemand verdient. Respekt muss da sein, jeder muss gesehen werden und jeder muss die Chance haben, gehört zu werden. Denn wenn du das nicht machst, dann hast du ein Problem auf lange Sicht in jeder Gruppe und erst recht in einer Fußballmannschaft, wo dann auch noch die Journalisten alle herumspringen, die sich natürlich genau diese Leute rauspicken und irgendwann mal tappt der in die Falle und sagt, ja, der Vollidiot, der lässt mich nie spielen oder ich kann es auch nicht so richtig verstehen. Wir haben gar keinen Spaß beim Training. Was weiß ich. Also man kann sich da wirklich Dinge durch Kommunikation ersparen. Aber also ich will jetzt nicht, nicht wegdiskutieren, dass mir nicht auch irgendwie, ich muss mal kurz zurückdenken, hatte ich Cristiano Ronaldo beim MSV?
Ich wollte damals, gerade Cristiano, das war, wir kennen uns schon wirklich lange und es ist, ich hab's dir rübergesendet. Wollte jetzt sagen, ja, lass uns noch zwei Dinge international kurz besprechen. Die erste ist Cristiano Ronaldo. Das gibt's doch überhaupt nicht.
Ja, ich hätte, als ich den damals beim MSV Duisburg hatte, habe ich auch gedacht, das wird nichts.
Hast du dieses Foto jetzt gesehen von ihm und Solskjær? Das war so ein gestelltes Gesprächsfoto. Nein, hab ich völlig gesehen. Absurd.
Ja. So stand da so, und dann so.
Was willst du mir erzählen?
Also, weil Solskjaer ihm was gesagt hat.
Ja, genau. Also, hast du was gesehen? Hast du den Start gesehen?
Ja, ich habe, gut, er drückt zweimal den Ball über die Linie.
War jetzt, nicht super spektakulär, aber trotzdem, ne? Erstes Spiel, macht gleich wieder zwei Tore. Hast du gelesen, was die angeblich, auch sowas wird ja einfach dann von allen übernommen und einfach nachgeplappert, ne? Was die angeblich umgesetzt haben bis jetzt an Trikotverkäufen? Schätz mal.
Von Cristiano Ronaldo selber.
Nur das CR7-Trikot. Hat er die 7 jetzt noch gekriegt, freundlicherweise von Cavani. Der ist ganz freiwillig zurückgetreten von seiner Rückennummer. Der hat gesagt, hey, hier, natürlich, Cristiano. Das war jetzt keine vom Club angelegte Aktion oder so. Nein.
Ja, wahrscheinlich ist Cavani prozentual an den Einnahmen so, des Trikotverkaufs beteiligt.
So, und jetzt kommst du wieder ins Geschäft. Wie viel?
Für die 7.
Sag mal, tipp mal.
Was, keine Ahnung. Also ich befürchte, dass es sehr viel Geld ist. Und ich frage mich allen Ernstes, wenn man bei klarem Verstand ist, warum man sich für ein Trikot von Cristiano Ronaldo für, keine Ahnung, wahrscheinlich 80 Pfund
das
kaufen
wird sollte. Vermutlich nicht mal reichen, aber du sollst mir jetzt immer, du bist mir eine Zahl schuldig. Ich will jetzt wissen, was du tippst.
Keine Ahnung, 50 Millionen Pfund.
Oh, gar nicht so schlecht. 220 Millionen Euro.
Ja, das ist, dann bin ich aber schon schlecht daneben, ne?
Also der ja, Pfund aber ist jetzt mal ganz ja ehrlich,
bei 2,50
Euro. Ja, gut, aber früher. Wenn man das so Pi mal Daumen jetzt sagt, ein Hunderter das Trikot, 2,2 Millionen Trikots wollen die schon verkauft haben?
Also ich würde, wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte, ja. Das Pflanzen von Bäumen ist sicherlich nicht alles, aber es gibt ja viele Dinge, die man in Sachen Umweltschutz, Klimaschutz machen kann. Vielleicht sollten wir mal ein paar Sachen auf den Markt bringen, durch die sich die Garantie unserer Existenzgrundlage verbessert. Und wenn dann jeder, der es kann, ein Hunderter aus der Tasche zieht und wir würden
220
Millionen generieren,
ich mach grade, können wir ich sehr viele grade, genau.
sehr viel schöne Sachen mitmachen. Also ich meine, klar, wir leben auch vom bei St. Pauli DIY, wir haben jetzt unser eigenes Trikot, wir leben auch von solchen Sachen, aber es ist ja jetzt nicht so, wenn ich bei St. Pauli ein Trikot kaufe, dann kaufe ich auch eine Einstellung mit und zeige irgendwo eine Haltung nach draußen. Wenn ich bei Manchester und Liverpool gehören jetzt nicht gerade zu den einkommensstärksten Städten in England, glaube ich ja, mal.
Gut, das ist natürlich weltweit, ist klar. Also weltweiter Verkauf. Ach,
weltweit, das wird dann bestellt, alles klar. Ja gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute in Liverpool oder in Manchester sich jetzt alle ein Trikot
108 Pfund im Übrigen. Also 108 Pfund, da werden einige Familien viel Toast und Baked Beans zu sich nehmen in den nächsten Wochen, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich ist einfach davon, so. Wie viele sind denn verkauft worden von den Trikots?
Ja, keine Ahnung. Wenn es 220 Millionen Euro Umsatz sind, wird es ungefähr sowas wie 2,2 Millionen sein.
Ja, da werden wahrscheinlich 800.000 aus China das Ding bestellt
haben. Ja, das kann ja sein. Das ist ja völlig egal.
Und beim nächsten Spiel, wenn Man United dann mal vorbeikommt, ja, keine Ahnung. Also
es gibt übrigens alles. Es gibt einen eigenen Fanshop im Grunde. Es gibt Ronaldo Home, es gibt Ronaldo Tees, es gibt Ronaldo Away, es gibt Ronaldo Sweats, Ronaldo Third, Ronaldo Hoodies. Es ist Wahnsinn.
Aber gut. Ja, es ist so eine Fokussierung auf solche Geschichten. Auch gestern bei Al-Ali TV, da haben sie mich dann gefragt, wer ist denn jetzt der beste Trainer der Welt und wer ist der beste Stürmer und was ist
mit Ronaldo? Die Frage konntest du mir ja nun relativ einfach beantworten, wer der beste Trainer der Welt ist. Also ich meine, das ist ja nun klar.
Logisch.
Also, das Mourinho. Das war nämlich die zweite Geschichte.
Cesar Luis Menotti natürlich, das ist ganz klar. Nein, also diese Fokussierung immer nur auf der höher, schneller, weiter, der Beste. Und ich habe gesagt, das ist Fußball, Leute. Das gibt für mich nicht den Besten. Wer ist denn der Beste? Du musst ja die beste Mannschaft haben, wenn du der beste Trainer sein willst. Viele Trainer sind überragend. Nimm den Marcelo Bielsa, der überall, wo er gearbeitet hat, überragende Arbeit geleistet hat. Wenn der jetzt Real Madrid, Manchester City oder was weiß ich was trainieren würde, würden die auch ganz oben stehen. Aber dann nimmt man eben einen anderen. Also das ist doch alles albern. Aber das ist unsere Fokussierung generell. Nicht nur im Sport, sondern auch in unserer Wirtschaft. Wer macht den meisten Umsatz? Amazon, alle kleinen Geschäfte gehen kaputt. Ja, wunderbar, dann kaufen wir doch die Sache bei Amazon. Immer weiter und immer weiter. Wieso kann ich nicht da vorne ins Geschäft gehen? Da zahle ich 3 Euro mehr, muss vielleicht mich nochmal bewegen, lerne vielleicht auch den Verkäufer kennen oder die Verkäuferin und anschließend habe ich es. Nein, wir müssen es sofort haben, dann lass das uns schicken. Ach, dann gefällt es uns nicht. Ja, schicken wir es wieder zurück, ist doch scheißegal. Und so weiter und so fort. Und by the way, als Kollateralschaden geht unsere regionale und kommunale Wirtschaft kaputt. Hauptsache, ich habe es übermorgen hier liegen und kann es wieder zurückschicken. Überall bin ich mit diesem Scheiß konfrontiert und das hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Und wenn ich damit jetzt auch noch im Fußball, weiß ich nicht, da kommt es ja nicht her. Das hat den Fußball auch mit erobert. Aber solche Fragen, wenn mich einer fragt, wer ist der beste Stürmer der Welt und warum können wir nicht alles wegkaufen, so wie die Premier League? Ich sage ja, weil wir anders strukturiert sind und weil wir es nicht zulassen, dass die reichsten Menschen der Welt oder die größten Firmen der Welt Clubs von uns aufkaufen dürfen. Also alles versucht, ich finde das einfach überragend, dass wir das bisher, diesen Angriff zumindest im Fußball abgewehrt haben. Aber wir haben, glaube ich, auch genug Leute, die immer noch glauben, dass wir dadurch den großen Schritt nach vorne machen.
Ja. So, letzter Satz, kleiner Einschub noch, passt auch. Auch da Gedankenübertragung, bester Trainer der Welt, hast du angesprochen. Ich habe, auch wenn du es nicht gehört hast, kurz eingeschmissen, Mourinho. Also der denkt jedenfalls auf jeden Fall, dass er der beste Trainer der Welt ist. Das ist, glaube ich, unstrittig. Hat gestern sein 1000. Spiel gemacht als Cheftrainer.
Als Trainer.
2-1 in der Nachspielzeit. El Sharawi macht das Siegtor. Er rennt hin, als ob er 25 wäre. Ich nehme an, du hast deine Spiele nicht gezählt als Cheftrainer, oder?
Doch. Ich habe ja in meiner Autobiografie habe ich das dann ja mal zusammengetragen. Und die habe ich ja nach 2017 geschrieben. Seitdem ist kein Pflichtspiel mehr dazugekommen.
Naja, außer denn, das mit den Ärzten da, das musst du ja dazu rechnen. Das mit den Ärzten musst du ja dazu rechnen.
Ja, das wären dann 3 Spiele, aber das in den 3 Jahren.
Das wie viele sind es denn?
Nein, ich habe, jetzt muss ich scharf überlegen, es sind irgendwie 687 und 690. Jetzt weiß ich nicht, das eine sind Pflichtspiele als Spieler, das andere sind Pflichtspiele als Trainer. Also ich komme bis 2017 nur im Profibereich auf 1300, 1380.
Irgendwie das so. War auf jeden Fall mehr als Mourinho, denn als Profi hat er jetzt gespielt, nicht ganz so viel, ich das recht in Erinnerung habe.
Das kann ich nicht beurteilen. Der war hat in der zweiten Liga irgendwo gespielt, mag sein. Also wie gesagt, das sind so 1380 Pflichtspiele, die ich erlebt habe. Und dann möchte ich noch die Spiele von VfB Schloss Holte in der Bezirksliga und der Landesliga dazu rechnen. Aber das würde ja für andere auch gelten. Wobei, stimmt auch nicht, weil ich habe ja noch 2 Jahre, das darf man auch nicht vergessen, im Seniorenbereich, im Amateurbereich gespielt. Ja? Und
naja, komm. Also für mich bist du der beste Trainer der Welt, ist doch klar, Ewald.
Ich weiß, dass du das jetzt sagen musst, aber ich habe es nicht nötig, dass du das jetzt erwähnst. Es stimmt ja auch nicht, es ist ja Quatsch. Ja. Ich bin zufrieden mit dem, was ich erlebt habe. Und für mich geht es nicht nur darum, was hat man geleistet, sondern was hat man erlebt. Und ich möchte all diese Jahre nicht missen, auch die schwierigen Jahre. Ich könnte ein Buch nur über AEK Athen schreiben, wo man wirklich gedacht hat, die Welt geht unter.
Solltest du vielleicht nochmal tun.
Was ich da erlebt habe. Aber das Entscheidende ist, du lernst immer Menschen kennen. Und je nachdem, wie du an die Sache rangehst, das ist das Entscheidende. Das sind Lebenserfahrungen. Du kannst dich weiterentwickeln. Du lernst Situationen kennen, die unglaublich sind. Und es geht im Sport und im Leben nicht immer nur darum zu gewinnen und mehr und mehr zu machen. Vielleicht letzter Satz. Ich habe gestern beim Spiel, meine Tochter ist spielt selbst Tennis und ist großer Tennisfan und so, dass die Pressekonferenz lief in der Loge und dann hat sie gesagt, immer das Endspiel US Open fängt doch an.
Ja.
Und dann haben wir versucht, sie davon zu überzeugen, ja, das ist hier Vereins-TV, das kann man nicht umschalten. Ist doch Pressekonferenz, das kann man nicht umschalten. Sie hat sich nicht beirren lassen, hat plötzlich hin und her gezappt und auf einmal war sie auf Eurosport und da fing das Finale an mit Djokovic und Medvedev.
Na, das gibt aber Stadionverbot in Mönchengladbach. Dass du das hier öffentlich machst, du, mein lieber Mann, da kriegst du aber richtig Ärger.
Das Spiel
Ärger.
War doch vorbei. Was erzählst du denn? Spiel vorbei, Pressekonferenz vorbei.
Okay.
So, und egal. Auf jeden Fall haben wir da den ersten Satz gesehen. Wir sind nach Hause später, dann habe ich irgendwie den zweiten hier. Und der dritte, dann war es ja auch schon vorbei. Also ich habe das Spiel zu Ende geguckt mit der leichten Unterbrechung vom zweiten Satz, wo wir nach Hause gefahren sind. Und ich muss sagen, dieser Medvedev hat ein Weltklasse-Spiel geliefert. Aber der Druck, der auf Spitzenspielern lastet, ne, natürlich ist das jetzt ein hohes, sagen wir mal, Jammern auf hohem Niveau. Djokovic ist seit langen Jahren Weltspitze. So, jetzt hatte er die einmalige Gelegenheit, wenn er diese US Open auch noch gewinnt, mit Rod Laver, der oben auf der Tribüne saß, der das, glaube ich, sogar zweimal geschafft hat, aber in den 60er Jahren, das letzte Mal 1969. Und ich weiß nicht, ob es davor irgendeiner in den 30er Jahren, die Welt hat sich ja verändert, ich nehme aber nicht an, dass es fünf gleichwertige oder drei, vier gleichwertige Weltklasse-Spieler gab, so wie jetzt die letzten Jahre. Und der hat die ersten beiden Sätze klar verloren und er war dann, irgendwann hat er da gesessen auf seiner Bank, ich glaube, es war im dritten Satz, und hat irgendein Spiel gewonnen, kam dann nochmal ran und das Publikum hat ihn gefeiert. Die wollten natürlich einen vierten, fünften Satz sehen und wollten ihn auch pushen. Das war ein bisschen unfair dem Medvedev gegenüber, das hat er aber hinterher auch verstanden. Und dann hat er sie gejubelt, er war ganz klar, es war klar, eigentlich ist es schwer, das zu gewinnen. Noch, ne? Aber er hat dann plötzlich gejubelt und hat ein bisschen gelächelt auf der Bank und auf einmal ist er hemmungslos in Tränen ausgebrochen.
Wie im Spiel?
Ja, in der Pause. In der Pause saß auf der Bank, Großaufnahme, hat er hemmungslos geweint. Und das war eine zutiefst menschliche Geste. Und er hat hinterher gesagt, er ist, glaube ich, in all den Jahren, das wusste ich nicht, bei den US Open vielleicht nicht so beliebt gewesen oder so gut angekommen. Ja. Er hat gesagt, ich möchte mich bei ihm, auch wenn ich hier heute nicht gewonnen habe und wenn ich diese historische Chance verpasst habe, aber ich habe mich hier noch nie so wohl gefühlt und ich möchte mich bei euch bedanken für diese Wertschätzung, die ihr mir hier heute und auch die ganzen zwei Wochen entgegengebracht habt. So gut habe ich mich noch nie gefühlt. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und auch das, was der Medvedev dann gesagt hat. Er hat gesagt, ich habe Verständnis. Das war eine richtig schöne, tolle Statements von beiden. Ein Spieler, der auch keine 18 ist, sondern das sind ja Leute, die auch schon ein bisschen was mitgemacht haben. Und der Medvedev hat gesagt, natürlich freue ich mich riesig, dass ich gewonnen habe. Ich weiß, ich kann auch verstehen, dass hier im Stadion weniger mich gepusht habt als Djokovic, weil wir alle wissen, wofür er hier heute angetreten ist und was er hier heute erreichen wollte. Und ich möchte mich auch ein bisschen entschuldigen dafür, dass ich dir diese Möglichkeit jetzt genommen habe. Aber eines möchte ich sagen, die haben ein gutes Verhältnis zu mir. Eines möchte ich sagen, für mich bist du Stand jetzt der beste Spieler aller Zeiten. Das war so ein schönes Statement und das war auch nicht aufgesetzt, sondern das war wirklich voller Respekt geprägt und darum geht es für mich. Es geht im Leben und im Sport um Respekt und nicht immer nur darum zu gewinnen. Und ich glaube, dass diese Niederlage sich für Djokovic am Ende viel, viel besser angefühlt haben wird als viele andere Siege, die er errungen hat.
Das wird wahrscheinlich einen Moment dauern, aber klar, was du meinst, ist auch, dass er halt sehr oft ungeliebt war irgendwie und sich ungeliebt gefühlt hat. Und das hat sich halt jetzt auf einmal gedreht. Ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende an der ganzen Geschichte.
Ja, es geht eben auch um diesen Respekt und dass man Respekt nicht nur haben muss und darf, wenn jemand eine Leistung bringt oder besonders bekannt ist oder was weiß ich was alles. Das muss man lernen. Und dieser Druck, der Druck, unter dem Spitzenspieler stehen, das dürft ihr nicht vergessen als Sportjournalist, das darf das Publikum aber auch nicht vergessen. Das ist immer so leicht zu sagen, die verdienen so viel Geld. Am Ende des Tages sind es Menschen wie du und ich. Ob es ein Trainer ist, ob es ein Spieler ist. Du sollst deine Leistung bringen, du musst deine Leistung bringen. Klar kannst du sagen, wenn ich meine Leistung nicht bringe, geht der trotzdem mit viel Geld nach Hause. Aber am Ende, um was es geht, ist immer auch das Gefühl. Natürlich haben sie nicht dieses Gefühl von Menschen, die in prekärer Beschäftigung sind und den Tag über und die Wochen und Monate darüber nachdenken müssen, wie kann ich durchs Leben kommen, wie kann ich meine Familie ernähren. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, das ist völlig klar. Auch das haben wir in unserer Gesellschaft zugelassen. Aber trotzdem geht es auch für hochbezahlte Leute darum, ein gutes Lebensgefühl zu haben. Und das entsteht nicht dadurch, dass man viele Tore schießt, sondern das geht nur im zwischenmenschlichen Bereich. Und das müssen die Leute lernen und das sollte man auch ein bisschen berücksichtigen, bevor man immer nur auf Leute einprügelt, die, keine Ahnung, ihre Leistung nicht bringen. Ich muss auch mich selber zügeln, auch das gilt auch für mich, wenn ich über Spieler rede, die keine Zweikämpfe gewinnen oder als Innenverteidiger.
Ich nenne keinen Namen.
Wo ich dann schon mal sage, Namen. Was machen die denn eigentlich beruflich?
So, pass auf. Wir machen jetzt Schluss. Ich muss dir noch Folgendes mit auf den Weg geben. Bitte genieß heute noch den Tag mit deiner Frau und verabschiede dich dann von ihr auf unbestimmte Zeit, weil morgen Champions League, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euro League und die neu gegründete Conference League. Freitag wo Lukas, Bundesliga.
Wo Lukas Podolski kommentieren muss.
Genau. Weißt du? Lukas
so, ich finde der Champions League irgendwie besser.
Mensch, das darf man nicht sagen.
Lukas wird sich schon rein formulieren.
100%, okay. Ich glaube, Freitag Bundesliga,
Samstag
Bundesliga, Sonntag okay. Bundesliga.
Okay.
Montag hast du, glaube ich, frei und dann könntest du mich am folgenden Dienstag wieder begleiten beim englischen Ligapokal, Dienstag und Mittwoch. Aber okay. Überlegst dir.
Wunderbar. Also ich muss sagen, du hast völlig recht. Ich werde jetzt sofort losgehen. Aber ich habe gute Karten, weil ich mit meiner Frau eine Woche jetzt in Hamburg war.
Ja.
Und wir sind jetzt eine Woche hier. Da werde ich sie nicht sehen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber dann fahren wir am Samstag wieder nach Hamburg. Da sind wir wieder eine Woche zusammen. Ja, gut, an den Abendstunden gucke ich natürlich. Obwohl, nächste Woche ist kein Champions League. Ne? Nur diese Woche. Ne?
Nee, nächste also übernächste in England. Nicht. Und übernächste ist schon wieder Champions League.
Klar. Woche für Woche jetzt?
Ne, zweite in zwei Wochen. Ist dann der zweite Spieltag, 28.
Ja gut, das ist ja nicht hier. Jetzt ist ja Champions League, dann fahren wir nach Hamburg und danach, ja, alles gut. Wunderbar, ja,
okay. Ich werde das berücksichtigen. Dann genieß den Tag jetzt bitte, ja?
Ja, alles klar.
Okay.
Michael, liebe Grüße zu Hause auch.
Gleichfalls.
Und für alle, die zugehört haben.
Vielleicht findet ihr auch noch mal eine Stunde irgendwie was anderes zu machen.
Genau so. Bleibt gesund und
tschüss,
viel Freude.
Ciao.
Tschüss zusammen.